Hallo und willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Analyse. Wir haben heute eine wirklich ganz besondere Mission für dich vorbereitet.
Ja, eine sehr literarische Mission heute.
Genau. Und das Schöne ist, es geht heute mal nicht um seitenlange Studien oder irgendwelche komplexen Datenblätter.
Zum Glück, ja.
Nee, wir knöpfen uns heute etwas viel Kürzeres vor, das aber psychologisch enorm dicht ist. Ein kurzes Gedicht aus der sogenannten Verseschmiede von Horst Winkler.
Und das hat es wirklich in sich, also psychologisch gesehen?
Absolut. Lass uns vielleicht mal kurz den Rahmen abstecken. Wenn wir an Hochzeitsgedichte denken, dann haben wir doch alle sofort eine ganz bestimmte Ästhetik im Kopf, oder?
Ja, dieses klassische Bild eben.
Genau. Diese unausgesprochene gesellschaftliche Erwartung von absoluter, fast schon übernatürlicher Romantik.
Weiße Tauben und so weiter.
Richtig. Man denkt an weiße Tauben, an das große, unausweichliche Schicksal. Zwei Seelen, die irgendwo im Universum füreinander bestimmt waren.
Und endlose, weich gezeichnete Harmonie natürlich.
Ja, alles muss glänzen, alles muss perfekt sein an diesem Tag. Aber unser Hook für heute ist, was passiert eigentlich, wenn man diese rosarote Brille einfach mal abnimmt? Wenn man also in die Welt der realen, gelebten Beziehungen eintaucht und dann plötzlich feststellt, dass die ehrlichste Form der Liebe vielleicht gar nicht in den Sternen steht,
sondern
in purem, völlig ungeschönten Pragmatismus liegt. Wir dröseln dieses Gedicht heute Strophe für Strophe auf.
Und das lohnt sich wirklich. Der Drang nach dieser perfekten Inszenierung, den du erwähnt hast, der ist ja extrem stark in unserer Gesellschaft.
Ja, total.
Wir haben im Grunde so ein gigantisches kulturelles Narrativ aufgebaut, das uns permanent einredet, wahre Liebe müsse mühelos sein.
Sie muss magisch passieren, ne?
Genau, sie muss magisch sein. Und jede Form von Pragmatismus oder kühler Abwägung wird sofort als unromantisch gebrandmarkt.
Als störend.
Ja, fast schon als Verrat an der Liebe selbst. Und der Moment, in dem dieses Märchen auf die Realität eines echten Alltags trifft,
oh ja.
Das ist oft der Moment, in dem Beziehungen extrem auf die Probe gestellt werden.
Weil das Umschalten von dieser anfänglichen Poesie, also von der ersten Schwärmerei, zur knallharten Prosa des echten Lebens oft als Verlust empfunden wird.
Genau, obwohl es eigentlich der spannendste Schritt überhaupt ist.
Und genau an diesem Punkt setzen wir heute für dich an. Also wir schauen uns an, wie in diesem kurzen Text eine komplette psychologische Reise beschrieben wird.
Von der ersten Probezeit bis zur Entscheidung?
Richtig. Es geht von einer ziemlich stressigen Probezeit über eine beinahe unterkühlte Risikobewertung bis hin zur absoluten Schwere eines finalen Versprechens.
Bevor man diese lebenslange Entscheidung trifft, muss man ja die Ausgangslage analysieren. Und der Text beginnt genau dort, in der unromantischen Realität.
Ja, der Einstieg in diesen Text ist wirklich schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht der klassischen Romantik.
Kann man so sagen, ja.
Da heißt es nämlich schlichtweg, ich zitiere mal kurz. Er läuft nun aus, der große Test. Wir haben uns geliebt, gestresst und beide drüber nachgedacht, was unser Leben glücklich macht.
Winkler wirft uns hier völlig ohne Vorwarnung in eine extrem nüchterne Bestandsaufnahme.
Keine Frühlingslandschaften.
Keine zitternden Herzen. Er definiert die Phase vor der Ehe direkt und unmissverständlich als einen Test, der jetzt ein Ablaufdatum erreicht hat.
Und ganz ehrlich, genau da habe ich mein erstes großes Problem mit dieser Herangehensweise.
Warum?
Naja, er läuft nun aus, der große Test. Wenn ich das lese, denke ich sofort an einen Software-Beta-Test.
Okay, ja.
Oder an die 6-monatige Probezeit in einem neuen Job, wo man den neuen Mitarbeiter auf Herz und Nieren prüft, ob er ins Team passt. Ist das nicht eine furchtbar deprimierende Sicht auf die Liebe?
Deprimierend würde ich nicht sagen.
Aber eine Liebesbeziehung als bloßen Testlauf zu deklarieren, indem man sich gegenseitig, und das gibt der Text ja offen zu, gestresst hat?
Ja.
Wenn ich das meiner Partnerin sagen würde, also das würde doch sämtliche Magie zerstören. Nimmt man der Beziehung damit nicht den Raum für das Unvorhersehbare, für die Leidenschaft?
Das ist genau dieser kulturelle Reflex, über den wir vorhin gesprochen haben.
Wir wollen die Magie schützen.
Richtig. Wir wollen die Magie um jeden Preis schützen. Aber betrachten wir das doch mal aus der Perspektive der Belastbarkeit.
Okay.
Stell dir mal einen Bauingenieur vor. Der baut ja keine Brücke aus reiner Hoffnung und Magie.
Wäre auch nicht so sicher.
Eben. Der gießt Beton und dann setzt er ihn massiv unter Druck. Er sucht aktiv nach Rissen, nach Schwachstellen im Material.
Und warum tut er das?
Weil er will, dass die Brücke hält, wenn da ein vollbeladener LKW drüber fährt. Und in Liebesdingen blenden wir diesen notwendigen Stresstest aber super gerne aus.
Wir behandeln Konflikte oft als Betriebsunfall.
Ganz genau, als etwas, das eigentlich nicht da sein sollte. Aber Winkler rät das in seinem Gedicht komplett um. Er sagt, wir haben uns geliebt, ja, aber wir haben uns auch gestresst.
Also war dieser Stress kein Fehler im System?
Nein, er war die Datensammlung. Er war das eigentliche Fundament.
Ah, das ist spannend.
Wenn man ein Material auf seine Lebensdauer testen will, muss man es zwingend unter Spannung setzen. Wie reagiert der andere, wenn das Geld knapp wird?
Wie streiten wir, wenn wir beide total übermüdet sind?
Exakt. Wie gehen wir mit externen Krisen um? Dieser Stress liefert die essentiellen Datenpunkte. Wenn man diese Momente als etwas Feindliches ansieht, lebt man ja in ständiger Angst vor dem nächsten Streit.
Wenn man sie aber, wie in diesem Text, als Teil eines großen Tests begreift, bekommt der Stress plötzlich einen Sinn. Er wird funktional.
Richtig. Wahres Glück wird hier nicht als ein gottgegebener Zustand definiert, der einfach so vom Himmel fällt und den man nur passiv konsumieren muss.
Und das greift ja direkt den nächsten Satz im Gedicht auf. Und beide drüber nachgedacht, was unser Leben glücklich macht. Das ist ein extrem aktiver Vorgang. Es ist kein mach mich glücklich, weil du meine zweite Hälfte bist.
Nee, überhaupt nicht.
Es ist ein gemeinsames Analysieren. Das erinnert mich total an den klassischen Möbelaufbau.
Oh ja, das berühmte schwedische Möbelhaus.
Ganz genau. Man weiß nie wirklich, ob eine Beziehung hält, bevor man nicht gemeinsam an einem verregneten Samstagmittag versucht hat, so einen massiven Kleiderschrank mit einer völlig unverständlichen Anleitung aufzubauen.
Das ist der ultimative Stresstest.
Absolut. Wenn man danach noch zivilisiert miteinander redet, dann hat man herausgefunden, dass man als Team auch unter widrigen Bedingungen funktioniert.
Und in diesem Möbelszenario fließen eben beide Aspekte der ersten Strophe super zusammen. Man hat sich geliebt und man hat sich extrem gestresst.
Und beide Aspekte stehen absolut gleichwertig nebeneinander.
Das ist eine massive Abkehr von der Idee, dass die Liebe alles von alleine regelt. Die beiden in diesem Gedicht haben die Daten aus ihrer Probezeit ausgewertet und aktiv darüber nachgedacht, ob die Parameter für ein dauerhaftes Glück überhaupt stimmen.
Sie übernehmen also die volle Verantwortung für ihren eigenen Zustand.
Ganz genau.
Aber wenn dieser Beta-Test jetzt ausläuft und die Daten auf dem Tisch liegen, dann muss ja etwas passieren.
Ja.
Man kann ja nicht ewig testen. Irgendwann muss das Produkt auf den Markt, um mal in meiner unromantischen Metapher zu bleiben.
Schön gesagt.
Und hier in der zweiten Strophe wird der Text plötzlich sprachlich extrem trocken. Ich zitiere den nächsten Teil mal für dich. Die Differenzen waren klein. So kamen wir dann überein. Wir könnten es nun doch probieren, die Heirat schließlich zu riskieren.
Puh.
Ja, puh, sagst du es. Wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt nicht nach einer bevorstehenden Hochzeit. Das klingt für mich 1:1 nach einer Firmenfusion oder nach einer knallharten Vertragsverhandlung.
Die Vokabeln sind definitiv aus dem Bereich des Risikomanagements entlehnt, ja?
Differenzen, Übereinkommen, riskieren. Ich meine, wo bleibt da der Mensch?
Ja, das wirkt erstmal kalt.
Haben die beiden einfach eine Excel-Tabelle geöffnet, Pro- und Kontra-Argumente in Spalten eingetragen und am Ende stand da eine schwarze Null. Also heiraten sie.
Es wirkt schon sehr kalkulierend.
Die Differenzen waren klein. Wer beschreibt denn bitte seine große Liebe so? Das degradiert die Emotionen doch zu einer bloßen Kosten-Nutzen-Rechnung.
Das mag oberflächlich so wirken, klar. Aber wir müssen hier untersuchen, was diese kühle Sprache psychologisch eigentlich leistet.
Und das wäre?
Sie reißt alle Illusionen ein. Überlegen wir doch mal, was das genaue Gegenteil von dieser Herangehensweise ist.
Das Gegenteil ist wahrscheinlich das blinde Hineinstolpern in eine Ehe.
Richtig. Oft getragen von einem enormen gesellschaftlichen Druck oder einfach einem temporären Hormonrausch.
Ja.
Es ist die völlig naive Annahme, dass Liebe allein als Treibstoff für 60 gemeinsame Jahre ausreicht.
Und dass sie alle praktischen, finanziellen oder familiären Probleme magisch auflösen wird. Das berüchtigte Liebe-überwindet-alles-Syndrom.
Genau. Mit dem ja so viele Filme enden, kurz bevor der eigentliche Alltag anfängt.
Ja, weil der Alltag langweilig ist im Kino.
Und Winkler kontert genau dieses Syndrom, indem er schreibt, die Differenzen waren klein. Er schreibt eben nicht, wir waren immer einer Meinung. Oder wir sind ein Herz und eine Seele, zwei Hälften eines Ganzen.
Das stimmt, das ist eine faszinierende Anerkennung der Individualität.
Er gibt völlig offen zu, dass es Differenzen gibt und immer geben wird. Zwei eigenständige Menschen, die ihr Leben teilen, werden niemals hundertprozentig deckungsgleich sein.
Und dass sie diese unausweichlichen Differenzen analysieren und als klein bewerten, also als handhabbar und nicht als destruktiv, das zeugt eigentlich von einer Reife, die viel tiefer geht als bloße Schwärmerei.
Absolut. Das ist eine sehr reife Betrachtungsweise.
Ich bleibe aber immer noch bei diesem Wort riskieren hängen, die Heirat schließlich zu riskieren.
Ja.
Das stolpert einem fast aus dem Mund, wenn man an eine Hochzeit denkt. Normalerweise wird uns eine Ehe doch als der ultimative Sicherhafen verkauft, der Ankerplatz.
Wer heiratet, der hat ausgesorgt, so das Klischee, ne?
Genau. Mhm. Der ist sicher und hier wird die Hochzeit plötzlich knallhart als Risiko eingestuft.
Weil sie genau das ist. Jede Bindung an einen anderen Menschen ist ein massives emotionales und auch existenzielles Risiko.
Mhm.
Indem der Text dieses Wort verwendet, anerkennt er einfach schonungslos, dass es keine Garantien im Leben gibt. Es gibt keine kosmische Macht, die dafür sorgt, dass diese Ehe hält.
Es kann dramatisch schiefgehen.
Menschen verändern sich, Schicksalsschläge passieren. Zu sagen, dass man die Heirat riskiert, das ist eigentlich das ehrlichste Eingeständnis der menschlichen Zerbrechlichkeit.
Es ist im Grunde wie bei einem Fallschirmsprung.
Oh, guter Vergleich.
Wenn sich jemand blindlings aus einem Flugzeug stürzt, die Augen zusammenkneift und ruft, die Schwerkraft wird mir schon nichts antun, ich vertraue dem Universum.
Dann halten wir diesen Menschen nicht für mutig.
Nein, wir halten ihn für leichtsinnig, vielleicht sogar für verrückt. Mutig ist stattdessen derjenige, der am Boden seinen Fallschirm akribisch prüft, der die Windgeschwindigkeit misst.
Der das Risiko eines Absturzes in all seinen Konsequenzen genau kennt.
Genau. Und dann, im vollen Bewusstsein dieser unglaublichen Gefahr, trotzdem aus der Tür springt.
Das trifft den Kern der Aussage wirklich perfekt. Es ist eine voll informierte, gemeinsame Übereinkunft.
Sie haben die unangenehmen Daten gesammelt.
Sie haben die Risiken kaltblütig bewertet und sie entscheiden sich bewusst für den Sprung ins Ungewisse. Dass sie es probieren, weil sie sich intellektuell geeinigt haben, macht diese Entscheidung viel wuchtiger als so eine spontane Laune.
Sie schauen der Realität voll ins Gesicht und sagen, ja, es ist gefährlich, aber mit dir ist es dieses Risiko wert.
Das ist eben nicht das Fehlen von Liebe. Es ist ihre erwachsenste, am schwersten zu erreichende Form.
Krass, ja, das verschiebt die Perspektive wirklich massiv. Wenn man die Ehe nicht als sicheren Hafen, sondern als bewusst eingegangenes Risiko begreift, dann verändert das ja auch den eigentlichen Moment der Eheschließung.
Auf jeden Fall.
Wenn das Risiko kalkuliert wurde, kommt ja unweigerlich der Moment, in dem man die Verträge unterzeichnet.
Der Moment am Altar.
Oder auf dem Standesamt, genau, der Ringtausch. Und an genau dieser Schwelle nimmt das Gedicht eine wirklich unerwartete Wendung.
Ja.
Nach all dem Pragmatismus und der ganzen Projektplanung dreht sich die Stimmung in der dritten und letzten Strophe komplett.
Lies sie mal vor.
Sie lautet, eine Hochzeit ist ein großes Ding. Es geht ja nicht nur um den Ring. Man gibt sich da ja ein Versprechen und möchte das auch niemals brechen.
Da merkst du richtig, wie der Rhythmus weicher wird? Die Sprache verlässt dieses Bürogebäude und betritt einen Raum, der viel intimer ist.
Die Atmosphäre ändert sich absolut abrupt. Der Übergang vom Projektmanagement zu einer echten, spürbaren emotionalen Tiefe ist extrem hart.
Ja.
Plötzlich ist die Hochzeit ein großes Ding. Und ich habe bei dieser Trennung von Ring und Versprechen sofort ein ganz bestimmtes Bild vor Augen.
Lass hören.
Ist der Ring und im Grunde ja die ganze Hochzeitsindustrie mit den teuren Kleidern und den Blumenarrangements, ist das im Grunde nicht nur das glänzende Marketing?
Mhm.
So wie das bunte, ansprechende Icon auf dem Smartphone für eine neue App. Es sieht gut aus, man zeigt es total gerne vor. Aber das eigentliche, unsichtbare Versprechen, das man sich an diesem Tag gibt.
Das sind die Nutzungsbedingungen.
Genau. Das sind die knallharten Terms of Service, die Bedingungen tief im Systemcode, die man in diesem Moment akzeptiert und die das eigentliche Gewicht der Entscheidung tragen.
Die Gegenüberstellung von Marketing und Nutzungsbedingungen passt hier wirklich perfekt. Der Ring ist das rein äußerliche Symbol, der extrinsische Wert.
Er reflektiert das Licht, er signalisiert Status.
Aber Winkler wertet dieses rein Materielle fast schon beiläufig ab. Es geht ja nicht nur um den Ring.
Er lenkt den Fokus zwingend weg vom sichtbaren Symbol hin zur unsichtbaren Substanz.
Und wir müssen uns hier echt die enorme Fallhöhe dieser letzten Zeilen bewusst machen. Nachdem die Protagonisten vorher alles extrem nüchtern, analytisch und auf Distanz betrachtet haben,
ja,
bekommt das Wort Versprechen hier am Ende ein fast schon erdrückendes Gewicht.
Es baut sich quasi eine Brücke von der trockenen Excel-Tabelle direkt ins emotionale Zentrum. Der Verstand hat die harte Vorarbeit geleistet, das Feld geräumt und jetzt darf das Gefühl, das Herz, die Bühne betreten.
Aber eben nicht naiv.
Nein, absolut geerdet.
Genau diese Vorarbeit macht das Versprechen überhaupt erst wertvoll. Wer nie gezweifelt oder geprüft hat, dessen Versprechen ist leicht und schnell dahingesagt. Und hier müssen wir uns die allerletzte Zeile des Gedichts nochmal ganz genau ansehen. Die enthält nämlich eine sprachliche Nuance, die absolut entscheidend ist.
Okay.
Er schreibt und möchte das auch niemals brechen.
Möchte. Das ist mir beim ersten Lesen ehrlicherweise gar nicht so bewusst aufgefallen. Aber es stimmt, da steht möchte. Da steht nicht werde.
Richtig.
Wenn man vor dem Altar steht, erwartet man doch eigentlich absolute Garantien. Ich werde dich für immer lieben. Ich werde dieses Versprechen niemals brechen.
Die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist ein klares Ich werde. Aber überlegen wir mal, was ein Ich werde niemals psychologisch überhaupt bedeutet.
Es ist der Versuch, die Zukunft komplett zu kontrollieren.
Es ist eine absolute Garantie, die ein Mensch eigentlich gar nicht geben kann. Wir haben ja vorher lang und breit analysiert, dass diese Beziehung das Konzept des Risikos voll und ganz akzeptiert hat.
Ja, das stimmt.
Wenn man weiß, dass das Leben unvorhersehbar ist, dass Krisen kommen werden und dass es eben keine Garantien gibt,
dann wäre ein starres Ich werde niemals brechen ja eine Rückkehr zur Naivität.
Es wäre schlichtweg eine Lüge.
Ah, das heißt, das Möchte ist gar keine Einschränkung der Liebe, sondern ihre realistischste Ausprägung?
Ganz genau. Das Möchte ist der absolute Schlüssel zur Interpretation dieser gesamten Beziehungsphilosophie hier. Es beschreibt keine unmögliche Garantie, sondern eine tiefe, aufrichtige Absichtshaltung.
Mhm.
Es ist die Willenserklärung zweier Menschen, die den vorherigen Belastungstest bestanden haben. Sie sagen damit im Grunde, wir wissen, wie schwer es wird. Wir kennen unsere Differenzen. Wir kennen die Scheidungsstatistiken.
Und trotzdem.
Genau. Und trotzdem, trotz all dieser Gegenargumente, ist es unsere tiefste innere Absicht, an diesem Konstrukt festzuhalten.
Wow. Wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, ist das eigentlich viel gewaltiger als ein blindes, vor Pathos triefendes für immer und ewig.
Ja.
Weil es die fehlerhafte Natur des Menschen mit einpreist. Es sagt quasi, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt und die Welt da draußen ist chaotisch. Aber mein tiefster Wunsch, mein bewusster Wille ist es, dich nicht zu enttäuschen.
Das erfordert unglaubliche mentale Stärke. Und genau darin offenbart sich diese verborgene, sehr tiefe Romantik dieses Textes.
Es ist eben keine laute, schrille Romantik.
Keine Romantik, die mit großen Gesten von der Leinwand brüllt. Es ist eine leise, extrem geerdete Form der Zuneigung. Eine Liebe, die den Lackmustest der Realität bestanden hat.
Wenn dir jemand sagt, ich habe all deine Fehler gesehen, ich habe berechnet, wie viel Schmerz diese Verbindung bedeuten könnte und trotzdem ist es mein größter Wunsch, mein Wort an dich niemals zu brechen.
Ja.
Das ist eine Liebeserklärung, die nicht beim ersten großen Sturm in sich zusammenfällt. Die hat richtige Wurzeln.
Das hat eine unerwartete Wucht, oder?
Total. Wir sind ja mit der Annahme in dieses Gedicht gestartet, dass eine pragmatische Sicht auf die Liebe kalt und deprimierend sein muss.
Und wir haben das Gegenteil gefunden.
Ja. Wenn wir die Schichten abtragen, sehen wir, wie eine anfängliche Ehrlichkeit über Konflikte, dieses gemeinsame Sich-Stressen, überhaupt erst den Raum für Vertrauen schafft.
Mhm.
Wir sehen, wie der Mut, die Ehe als ungeschöntes Risiko zu begreifen, eine Entscheidung hervorbringt, die auf echtem Wissen basiert und nicht auf Illusionen.
Und am Ende steht da dieses Versprechen, das gerade deshalb so massiv ist, weil es sich nicht hinter dem Glanz eines Ringes versteckt, sondern als pure, reine Absicht im Raum steht. Es ist die perfekte Synthese aus Kognition und Emotion. Der Kopf hat in den ersten Strophen die unangenehme analytische Schwerstararbeit erledigt, damit das Herz in der letzten Strophe eine Entscheidung treffen kann, die wirklich sicher und nachhaltig ist.
Damit haben wir die Reise durch diesen Text für heute abgeschlossen.
Eine sehr intensive Reise.
Das stimmt. Aber bevor du uns jetzt verlässt, möchten wir dir noch einen allerletzten Gedanken mit in den Tag geben. Etwas, das den Rahmen des Gedichts vielleicht noch ein Stück weiter aufzieht.
Mhm.
Wir haben uns ja lange an der Idee dieses großen Tests aufgehalten, der in der Phase vor der Ehe stattfindet und der dann, wie der Text sagt, ausläuft. Wir haben also das Ende der Probezeit zelebriert.
Die Phase der Risikobewertung ist damit abgeschlossen.
Richtig. Aber wenn dieser Vorlauf, dieses ganze Abwägen und Stressen wirklich nur der Testlauf der Kompatibilität war, Bedeutet das große Ding der Hochzeit dann tatsächlich den Übergang in einen komplett ruhigen Zustand?
Interessante Frage.
Oder markiert dieser Moment, an dem der Ring getauscht und das Versprechen gegeben wird, nicht eigentlich den Startschuss für einen völlig neuen, ungleich brutaleren Test?
Oh, krass.
Einen Test, bei dem es nicht mehr darum geht, ob man grundlegend zusammenpasst, sondern bei dem der Einsatz auf dem Tisch nun das Versprechen selbst ist.
Mhm.
Ein Test, bei dem jeden einzelnen Tag aufs Neue entschieden werden muss, ob das anfängliche »Ich möchte niemals brechen« auch stark genug für die Realität ist.
Das ist dann der Übergang von der Theorie zur endlosen Praxis. Der Punkt, an dem sich die Absicht täglich beweisen muss.
Ganz genau. Wenn wir also am Ende auf unsere anfängliche Diskussion über Romantik und Pragmatismus zurückschauen. Vielleicht braucht es für eine wirklich lebenslange Verbindung gar nicht das unausweichliche Schicksal oder diese weichgezeichnete Harmonie.
Nein.
Vielleicht ist der größte, romantischste Akt, zu dem ein Mensch fähig ist, einfach die Excel-Tabelle der eigenen Ängste zusammenzuklappen, dem anderen in die Augen zu schauen und im vollen Bewusstsein aller Risiken leise zu sagen, ich möchte das niemals brechen.
Ein sehr schöner Schlussgedanke.
Denk da mal drüber nach. Schön, dass du heute dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal.